Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, wo man eigentlich, ich muss sagen, sehr selten oder vielleicht gar nicht etwas darüber hört. Geboren von der Jungfrau Maria. Das soll das Thema heute sein. Die frühere hannoverische Bischöfin Margot Käßmann hat dazu einmal Folgendes gesagt. Viele unserer Zeitgenossen reagieren mit Unverständnis, Achselzucken und Ablehnung auf das Ereignis der Jungfrauengeburt. Warum ist das so? Warum wird das abgelehnt? Warum will man das nicht glauben? Warum will man da nichts mit zu tun haben? Ich habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, es ist ein äußerst wichtiges Thema, weil es nämlich unmittelbar zusammenhängt mit unserer Errettung, die unbedingt nötig ist für uns. Das erste Wunder, das der Jesus getan hat, war auf der Hochzeit zu Kana. Damit fing seine Wirkungszeit hier auf dieser Erde an. Aber wenn wir danach fragen, welches ist das allererste Wunder, das uns im Neuen Testament bezeugt wird, dann ist es die Jungfrauengeburt Jesu. Also das allererste Wunder, von dem berichtet wird. Wir wollen zunächst auf den Text hören, den die Bibel uns berichtet, und dann werden wir uns weiter mit dieser Frage beschäftigen. In Lukas 1, Vers 26 bis 38 lesen wir das Folgende. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird mit ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Dieser Text, den wir jetzt gehört haben, beschreibt die Situation, wie der Sohn Gottes in diese Welt kam. Jesus, der Sohn Gottes, war von Ewigkeit her. Er lebte in Ewigkeit im Himmel. Und jetzt gab es das Problem, dass er in diese Welt kommt. Und das wird uns hier beschrieben. Eine Jungfrau wird uns hier genannt, also eine Frau, die nie zuvor mit einem Mann zusammengekommen war, wird schwanger durch den Heiligen Geist. Wir können es auch so ausdrücken: Die Eizelle der Maria wurde befruchtet durch den Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Merkwürdiges, das hat es in der ganzen Weltgeschichte noch nie gegeben. Das war das erste Mal und auch das letzte Mal. Ein einziges Mal ist das geschehen. Etwas ganz Merkwürdiges, etwas ganz Einmaliges. Und wir würden sagen, das ist für uns ja überhaupt nicht zu verstehen. Und darum müssen wir sehr intensiv über diese Frage nachdenken, damit wir das gut verstehen. Und ich glaube, es ist äußerst wichtig, dass wir diese Situation verstanden haben, um wirklich grundlegende Dinge der Bibel überhaupt verstehen zu können. Um das alles zu verstehen, dieses Geschehen ist auch, müssen wir in der Geschichte der Menschheit ganz, ganz weit zurückgehen. Und wir gehen jetzt zurück bis in den Garten Eden, wo Gott den Menschen geschaffen hatte und dann dort in diesen Garten hineingetan hatte. Und dort ging der Mensch in eigener Verantwortung von Gott weg. Er fiel in Sünde und der Fluch der Sünde traf die beiden ersten Menschen. Sie mussten den schönen Garten verlassen und waren jetzt ausgesetzt in eine Welt voller Not, voller Angst und auch in eine Welt des Todes. Denn sie hatten sich durch die Sünde den Tod eingehandelt. Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen und dort die Todesanzeigen sehen, dann muss ja einem die Frage kommen, warum sterben die Menschen eigentlich alle so weg? Jeden Tag stehen immer neue Leute drin, die da sterben. Warum? Nun, die Bibel gibt uns die Antwort. Der Urgrund dafür ist das Ereignis im Garten Eden gewesen, wo Menschen in Sünde fielen. Und darum herrscht der Tod. In Römer 5, Vers 12 wird uns das noch einmal deutlich beschrieben. Da heißt es, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das ist die Situation dieser Welt. Sie haben alle gesündigt. Wir sind alle infiziert, kann man sagen, von dem, was Adam getan hat. Nicht so wie bei einer Grippe infiziert, sondern es ist ganz was anderes, dass wir die Anlage zur Sünde haben und einfach sündigen. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo also die Welt völlig in Ordnung war. Es gab gar keinen Grund zum Lügen und trotzdem konnte ich lügen. Meine Mutter hat mir das nie beigebracht. Wie kommt das eigentlich? Wir haben diese Anlage in uns, dass wir das, was Gott nicht will, einfach tun. Wie schlimm. Das sieht Gott und sagt, Sünde ist so schlimm, so gefährlich. Da ist kein Zurückkommen zum Himmel. Das geht nicht. So, das müssen wir erstmal lernen, dass Sünde etwas so Schreckliches, so Abgrundtiefes ist, was von Gott trennt. Und das, damit wir das verstehen, wird uns das an der Bibel an sehr vielen Stellen deutlich gemacht. Und ich nenne mal einfach einige Zitate, das noch lange nicht alles. Es gibt hunderte von Aussagen der Bibel, wo uns immer wieder deutlich gemacht wird, dass wir Sünder sind und auf verlorenem Posten stehen und Todgeweihte sind in alle Ewigkeit. Das ist der Grundzustand, den wir zunächst mal alle erkennen müssen. In 1. Könige 8, Vers 46 steht, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Keiner. Nicht der hier oben steht, nicht der im Chor singt, nicht der irgendwo sitzt. Keiner auf der ganzen Erde, es gibt keine Ausnahme. Sie haben alle gesündigt. So grundlegend, so massiv sagt es uns die Bibel. Das ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. In Hiob 14, Vers 4 steht, kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer, sagt die Bibel. Wir merken, wie massiv und deutlich das ausgesagt wird. In Jesaja 64, Vers 5, da steht, aber wir sind alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und in Nahum 1, Vers 3, vor dem Herrn ist niemand unschuldig. Wenn wir das verstanden haben heute Abend, dieses eine, dass wir alle vor Gott schuldig sind, egal wer wir sind, dann haben wir schon mal sehr, sehr viel verstanden. Dann wissen wir, wenn wir in den Himmel wollen, dann brauchen wir einen Retter, einer, der uns aus der Patsche rauszieht. Das haben wir dann erkannt. Und das gilt für alle, die hier sind. Das gilt für Kinder schon, für Jugendliche. Das gilt für alle. Wir brauchen alle einen Retter. Und diese Sache schauen wir uns mal etwas genauer an. Gott hat die Situation des Menschen genau gesehen. Und was tut Gott? Er ist sehr traurig, dass der Mensch weggegangen ist. Und er hat sich überlegt, was kann ich tun, um doch die Menschen noch zu retten, dass sie nicht alle auf dem breiten Strom marschieren, der in die Verlorenheit geht, der zur Hölle führt. Wie kann ich die Leute gewinnen? Und jetzt fängt schon Gott dort im Garten Eden damit an und er gibt die erste Verheißung auf einen Retter, den er senden wird. Das klingt noch sehr verschlüsselt. Für mich als Informatiker liegt das noch sehr verschlüsselt, dass wir das noch gar nicht verstehen können, was da eigentlich mit gemeint ist. Ich lese den Text aus 1. Mose 3, Vers 15. Da steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also ich kann mir vorstellen, die Menschen, die das zum ersten Mal gehört haben, die haben überhaupt nichts verstanden. Was soll das eigentlich sein? Aber das verstehen wir erst später im Laufe der Geschichte. Wir wollen uns die Bedingungen jetzt Schritt für Schritt ansehen, die nötig sind für die Errettung des Menschen. Das ist so grundlegend für uns, darum müssen wir diesen Gedanken auch sehr grundlegend verstanden haben. Also wir haben schon festgestellt, wir stecken alle ganz, ganz tief im Dreck. Wir kommen nicht raus, festgefahren, wie im Moor. Was passiert, wenn man im Moor ist? Man sackt ab, mehr, mehr und mehr. Und bis man ganz verschwunden ist im Moor, und dann hat man den Tod ganz gewiss. Wer kann uns in einer solchen Situation helfen, wenn wir im Moor sitzen? Doch nur einer, der von außen kommt und uns dort rauszieht. Also es muss einer sein, der nicht im Moor steckt. Der kann uns retten. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig für das Verständnis, wie man rauskommen kann. Oder ein anderes Beispiel. Stellen wir uns vor, da ist jemand in den Brunnen gefallen, der kann sich nicht befreien aus dem Brunnen. Das geht nur dadurch, dass ein anderer kommt außerhalb des Brunnens, meinetwegen einen Korb runterlässt an einem Seil und ihn rauszieht. Der ist dann der Retter. Anders geht es nicht. Selbst kann sich niemand befreien aus einer solchen Situation. Ich denke an das Grubenunglück von Lengede. Das war am 24. Oktober. Entschuldigung. Am 24. Oktober 1963 in dem niedersächsischen Ort Lengede. Da gab es ein Grubenunglück, bei dem 129 Bergleute umkamen. Es ist wohl das weltbekannteste Grubenunglück der Welt geworden. Und deswegen, weil nach 14 Tagen 11 Bergleute gerettet werden konnten. Sie hatten sich an eine bestimmte Stelle, an einem sogenannten alten Mann, zurückgezogen, wo es noch eine Luftblase gab, wo das Wasser nicht hinkam. Und dort verharrten sie. Und dann hat man von oben eine Bohrung hergestellt. Und das ist das Besondere an diesem Unglück. Man traf genau die Stelle, wo diese Bergleute sich versammelt hatten noch, in der Luftblase. Man hätte ja auch 3 Meter daneben bohren können, dann wäre keine Rettung möglich gewesen. Aber man traf genau diese Stelle, wo die sich aufhielten. Und dann hat man ein bestimmtes Gerät dort runtergeführt, die sogenannte Dalbosch-Bombe. Und dann wurde das runtergelassen und dann wurde einer nach dem anderen hochgezogen. Auch hier sehen wir, diese Leute waren rettungslos verloren. Nur dadurch, dass jemand von außen kam mit diesem Rettungsgerät, konnten sie rausgezogen werden und dadurch wurden sie gerettet. Wir haben alle noch vielleicht in Erinnerung, als in der Barentssee am 12. August 2000 das U-Boot Kursk sank. Dieses U-Boot mit Atomantrieb versank dort im nördlichen Meer und alle Seeleute starben. Es war niemand da, der sie rausgeholt hat von außen. Darum waren sie alle dem Tode geweiht. Und so geht uns das auch. Wegen der Sünde sind wir alle dem Tod, sogar dem ewigen Tod geweiht, wenn nicht jemand kommt, der uns aus dieser verlorenen Situation rauszieht. Das ist sehr wichtig, dass wir das erstmal erkennen. Wir können es also jetzt so formulieren, das ist die erste Bedingung. Es kann uns nur aus der Sünde jemand herausziehen, der wie sein muss? Sündlos. Er darf selber nie eine Sünde getan haben. Nur so einer kann uns rausziehen. Da haben wir schon mal die erste Bedingung für die Rettung. Wir kommen jetzt zur zweiten Bedingung. Die Sünde geschah in Adams Fleisch. Und darum musste der Erlöser auch das Fleisch Adams annehmen. Genau das wird uns berichtet in der Bibel. In Galater 4, da steht, er musste unter das Gesetz getan werden, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Der Erlöser musste also Mensch werden und genau wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt sein, aber er selbst dürfte nicht sündigen. Das war auch die Bedingung. Er darf nicht sündigen. Und darum lesen wir in Römer 8, Vers 3, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch. Das ist damit gemeint. Weil die Sünde in das Fleisch Adams hineinkam, muss sie auch beseitigt werden. Aus dem Fleisch Adams. Damit haben wir die zweite Bedingung schon gefunden. Der Retter muss Mensch sein, sonst geht es nicht. Er muss sündlos sein, haben wir schon, und er muss Mensch sein. Das können wir gut verstehen, das ist auch recht logisch und so sagt es uns auch die Bibel, das ist verständlich. Jetzt kommen wir zur dritten Bedingung und die dritte Bedingung, die ist nun für uns schwer verständlich, vielleicht sogar überhaupt nicht verständlich. Darum müssen wir sehr genau mitdenken heute Abend, wenn wir zum Ziel kommen wollen. Nun, wir gehen einmal in unsere juristischen Konzepte, wie wir in unserer Welt leben. Wenn jemand mit dem Auto falsch parkt, dann zahlt er, sagen wir, 10 Euro. Das ist auch von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich, aber so in der Größenordnung liegt das. Ob das jetzt 10 Euro sind oder 5 Euro oder 20, so in der Größenordnung liegt das. Wenn einer bei Rot über eine Ampel fährt, zahlt er 100 Euro und er bekommt 3 Punkte in Flensburg. Wir sehen also, das Strafmaß ist schon höher, wer bei Rot über die Ampel fährt. Und wer einen Schaden im Autoverkehr verursacht und vielleicht sogar Fahrerflucht betreibt, dem wird der Führerschein entzogen und er bekommt eine ziemlich starke Strafe. Also das Strafmaß wird höher. Und wenn jemand eine viel schlimmere Sache tut, nämlich einen Mord begeht, dann wird nach deutschem Recht bekommt er lebenslänglich. In USA, in einem anderen Land, kann man die Todesstrafe kriegen. Wir sehen also, je nach nach Tat, die wir getan haben, wird auch dann das Strafmaß ausfallen. Das kennen wir so von unserem alltäglichen Leben, von der Handhabung, das ist uns allen geläufig. Das ist ein Prinzip, das wir Menschen so erfunden haben und wir haben das in den Gesetzbüchern verankert. Und jetzt kommen wir zu der Strafe, wie Gott das macht. Ich halte nochmal fest, das Strafmaß richtet sich nach dem Maß des Vergehens. Die Rechtsprechung ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Und die Strafen außerhalb der Todesstrafe haben immer eine begrenzte Auswirkung. Egal, was man getan hat, man bekommt 5 Jahre Gefängnis, 10 Jahre Gefängnis, vielleicht 30 Jahre, aber irgendwann ist die Zeit abgelaufen und dann ist die Strafe erledigt. So kennen wir das auch. Oder wenn man Geld bezahlt, bezahlt man den Betrag und dann ist diese Strafe abgegolten. Aber jetzt schauen wir, wie beurteilt Gott Übertretungen? Und hier müssen wir etwas ganz, ganz Neues lernen, weil Gott ganz andere Prinzipien hat. Die müssen wir aber verstanden haben. Wenn wir die nicht verstanden haben, verstehen wir grundlegende Dinge der Bibel überhaupt nicht. Nun, die göttlichen Prinzipien sehen so aus. Bei Gott ist das Strafmaß nicht abhängig vom Maß des Vergehens. Das ist merkwürdig. Aber das lesen wir im Jakobusbrief, da steht: Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am gesamten Gesetz schuldig. Merkwürdig. Ein einziges Gebot übertreten und wir haben das gesamte Gesetz damit übertreten. Das ist sehr heftig, müssen wir zunächst mal, so empfinden wir das. Diese Textstelle zeigt uns, ob wir gerettet sind oder verloren sind. Da geht es um diesen Punkt. Bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, auch in der Hölle, wo die Verlorenen sind, ist das Strafmaß auch differenziert, nicht ganz gleich. Denn in Offenbarung 20, Vers 13 steht: Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also da wird auch das Strafmaß behandelt, je nachdem, wie der Betreffende gelebt hat. Aber verloren sind sie alle, in der Hölle sind sie alle. Und schlecht haben sie es alle. Und alle sitzen sie in Flammen und allen sitzen sie in der Finsternis. Also schlimm ist es für alle, aber vielleicht ist es da bei dem einen, das wollen wir uns gar nicht ausmalen, etwas heißer, etwas schrecklicher noch. Das wird Unterschiede geben. Und jetzt kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt bei Gott hinzu. Wir haben gesehen, in unserer Welt hängt die Rechtsprechung ab von dem jeweiligen Land, in dem man lebt. Bei Gott ist die Rechtsprechung unabhängig vom Land, nämlich für alle Menschen gleich. Für jeden gilt die gleiche Beurteilung, die Gott vornimmt. In Römer 2 lesen wir: Denn es ist hier kein Ansehen der Person bei Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verloren gehen. Also alle haben sie die gleiche Regel, nach der sie beurteilt werden. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und den verstehen wir vielleicht gar nicht. Aber Gott teilt es uns mit. Das steht so, ich will es mal so ausdrücken, in seinem Gesetzbuch drin. So macht er das. Und zwar ganz unabhängig, ob uns das gefällt oder nicht gefällt, das ist die Methode Gottes. Und diese heißt so: Die Sünde zieht ewige Verdammnis nach sich. Das ist für uns ganz schwer zu verstehen. Wir würden ja vielleicht so argumentieren: Wir haben in der Zeit gesündigt, vielleicht 20 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre haben wir gesündigt. Aber das Strafmaß zieht sich über eine ganze Ewigkeit hinweg. Also nicht 1000 Jahre, Millionen Jahre, sondern in alle Ewigkeit ohne Ende. Das hat Gott so festgelegt. Das können wir nicht beeinflussen, so ist das. Uns Menschen fällt dieses letzte Prinzip in der Rechtsprechung Gottes überhaupt nicht. Das geht uns irgendwie massiv gegen den Strich. Und was tun wir Menschen dann an dieser Stelle? Wir erfinden eine andere Rechtsprechung. Und so gibt es Leute, die haben die Allversöhnung erfunden, die sagen: Na, Gott wird das doch nicht so machen. Es werden nachher am Ende doch alle gerettet werden. Sie kommen alle in den Himmel. Sie müssen zwar durch gewisse Gerichte hindurch, aber irgendwo wird das Gott schon wieder regeln. Und so haben sie das Gesetz Gottes ganz grundlegend verändert. Und andere kommen her und haben erfunden die Fegefeuerlehre. Dass sie sagen, nein, nein, Gott ist gar nicht so, wie er es gesagt hat in seinem Wort, sondern es wird noch etwas eingeführt, sodass also Leute, die noch nicht so ganz hundertprozentig waren, die kommen dann in das Fegefeuer hinein, eine bestimmte Zeit, vielleicht 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, keiner weiß das, und dann irgendwie kommen sie da dann heraus und kommen dann doch in den Himmel. Welch einen Irrtum! Das ist fatal, wenn man sowas lehrt. Das geht völlig gegen Gottes Gesetz. Völlig, ganz massiv. Wir sind nicht gewollt, das zu akzeptieren, was Gott uns sagt. Das ist das Problem. Aber ich will uns ermutigen und sagen, wir nehmen das Gesetz, was wie die Wirklichkeit ist, wie Gott das einmal tun wird, nehmen wir ernst. Wir glauben ihm in allem. Denn seine Absicht ist es ja, uns freizusprechen, uns zu retten. Er will uns ja gar nicht verdammen. Wenn wir das allerdings nicht annehmen, müssen wir das wissen, dass wir dieses Gerichtsurteil dann empfangen werden. Also wichtig ist, dass die Sünde ewige Verdammnis nach sich zieht. Und wir könnten alle Sekten durchbuchstabieren und jede Sekte hat für sich etwas erfunden, um dieses Urteil Gottes abzumildern. Immer haben wir einen anderen Mechanismus. Man kann von Sekte zu Sekte gehen und wir sehen, jeder hat einen anderen Mechanismus erfunden, um Gott nicht recht zu geben in dem. Wir aber bleiben dabei, was Gott gesagt hat. Wir nehmen die Bibel ernst, wir nehmen Gott ernst und folgen seinem Wort. In Judas, Neuen Testament, Kapitel, in Vers 11 und 13, da gibt es ja nur ein Kapitel, da ist Folgendes gesagt und da können wir sehen, dass das Strafmaß ewig ist. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum Biliams. Sie sind wilde Wellen des Meeres und ihre eigene Schande, die ihre eigene Schande ausschäumen. Umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Wem das nicht gefällt, der hat keine Chance, dagegen anzugehen. So ist das. Das ist das Strafmaß Gottes. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. So ist das. Jetzt folgt die dritte Bedingung daraus für den Erlöser, denn Gott will uns ja daraus erlösen. Weil das Strafmaß ewig ist, muss der Erlöser selbst wie sein? Ewig. Er muss auch ewig sein. Ewig ist aber nur einer, und das ist Gott. Jetzt haben wir schon herausgefunden, die dritte Bedingung für den Retter ist, es kann nur Gott sein. Es kann nur jemand sein, der ewig ist. Jetzt haben wir es zusammen. Das sind die Bedingungen für die Errettung. Die Engel sind zwar sündlos, aber warum kommen sie nicht in Frage für die Rettung? Weil sie geschaffene Wesen sind und sie sind nicht von Ewigkeit her. Darum scheiden sie aus. Und weil sie nicht Gott sind. Sie sind geschaffene Wesen. Also es bleibt nur einer übrig, der Gott selbst ist. Ich wiederhole nochmal die Bedingung, dass wir sie ganz klar vor Augen haben. Erste Bedingung, der Erretter muss sündlos sein. Der Erretter muss Mensch sein. Und er muss auch Gott sein. Und damit ewig sein. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese drei Bedingungen, die wir jetzt inzwischen schon eingesehen haben, wie ein Retter sein muss, wie ist das hinzukriegen? Wie ist das möglich? Nun, durch Ausschluss können wir schon mal Folgendes sagen, es konnte keiner von uns Menschen sein. Kein Mensch kann uns erretten. Die Bedingung 2, dass man Mensch sein muss, wird zwar erfüllt, die erfüllen wir, aber wir sind sündig. Also scheiden wir aus als Erretter. Auch kein Engel kommt in Frage, das habe ich schon gesagt. Sie sind zwar sündlos, aber sie erfüllen nicht die dritte Bedingung. Sie sind nicht Gott. Jetzt steht Gott vor dieser Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Und das ist gar nicht so einfach. Wir werden das gleich sehen. Das ist ziemlich schwierig. Aber wie wir in dem Text vorhin gehört haben, da sagt uns Gott, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also er wird mit dem Schwierigsten fertig. Und hier ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie Gott das Problem gelöst hat. Ich betrachte die Sache jetzt in etwas anderer Reihenfolge. Zunächst, der Erlöser muss ein Mensch sein, dann der Erlöser muss Gott sein und dann der Erlöser muss ohne Sünde sein. Diese drei Punkte gehen wir jetzt durch. Der Erlöser muss Mensch sein. Nun, um Mensch zu sein, wie geht das? Wie werden wir ein Mensch? Nun, wir sind alle von einer Frau geboren worden. Alle, die wir hier heute Abend hier sind. Alle haben wir eine Mutter und wir sind von einer Frau geboren worden. Das heißt, der Retter, wenn der Mensch auch sein soll, geht es nicht anders, dass er auch von einer Frau geboren wird. Also muss Gott in diese Rolle hineinschlüpfen und muss sich von einer Frau zur Welt bringen lassen. Na, wir sehen, das ist alles sehr logisch aufgebaut. Das ist ganz leicht zu verstehen eigentlich. Und genau das sagt uns auch die Bibel in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Da haben wir es. Wenn also das geschieht, dann ist er Mensch. Dazu brauchte Gott natürlich eine Frau, die das tut. Und Gott hat sich umgeschaut in dieser Welt und er fand eine Frau, die Gnade bei ihm fand und der er die Aufgabe gegeben hat, den Sohn des lebendigen Gottes in die Welt zu bringen. Als Mensch, dass er als Mensch geboren wird. Und wir haben die Geschichte vorhin gehört, wie der Engel kommt und dass der Maria verkündigt und sagt, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nun, das war eine gehorsame Frau, die im völligen Gehorsam zu Gott stand und sie gibt die Antwort, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also sie hat das über sich ergehen lassen. Und in Lukas 1, Vers 46 sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn. Und auf der Hochzeit zu Kana sagte sie, was er euch sagt, mit der Jesus das tut. Also wir sehen, es war eine Frau, die im Gehorsam zu Gott lebte. In diesem Zusammenhang ist jetzt noch etwas wichtig. Wenn der Herr Jesus in diese Welt kommt als Mensch, da steht ein interessanter Satz in Johannes 1, Vers 11. Ich weiß nicht, ob uns das schon mal aufgefallen ist, diese Formulierung. Da heißt es nämlich, er kam in sein Eigentum. Vielleicht haben wir das alle im Ohr, diesen Satz, er kam in sein Eigentum. Was ist denn sein Eigentum? Er ist der Schöpfer, er hatte die ganze Welt geschaffen. Alles, was wir um uns herum sehen, die Planeten, den Andromeda-Nebel, das ganze Weltall, alles hat er geschaffen. Diese Welt ist sein Eigentum, hat er gemacht. Und jetzt kommt er in diese Welt hinein, vom Himmel. Also er kommt in sein Eigentum, in diese Welt. Aber dieser Satz, sein Eigentum, besagt auch noch ein weiteres. Er kam auch in sein Volk hinein. Das war das Volk Israel zu damaliger Zeit. Jesus kam in dieses Volk hinein, in dieses von Gott erwählte Volk. Hier wurde er geboren und hier in diesem Volk von einer speziell ausgesuchten Frau. Und jetzt kommt das Dritte noch hinzu. Jesus kam in den Mutterleib der Maria. Was ist denn das für ein Mutterleib? Das ist der Mutterleib, den er selbst erfunden hatte. Stellen wir uns das mal vor. Das ist die Idee vom Herrn Jesus gewesen, dass der Mutterleib so strukturiert wird und gemacht ist, dass dort ein Kind entstehen kann. Das hatte er erfunden. Und jetzt kommt er in seine eigene Erfindung hinein. Also wenn man sich das mal überlegt, das kann man doch gar nicht fassen. Die Menschen haben im Laufe der Jahrtausende Tausende von Geschichten erfunden. Sie haben den größten Blödsinn erfunden. Aber diese Geschichte hier, die wir hier finden in der Bibel, die ist so außergewöhnlich, daran wird mir deutlich, das kann nur göttlich sein. Da ist noch kein Mensch drauf gekommen, dass der Schöpfer selbst in diesen Mutterleib hineinkommt, den er selbst sich ausgedacht hatte. Unglaublich. Wir sehen also, hier sind ganz tiefe Gedanken, die wir hier dort finden können in diesem Wort. Und jetzt kommen wir noch zur nächsten Bedingung. Der Erlöser muss auch Gott sein, sonst geht es auch nicht. Nun, er muss gleichzeitig Mensch und gleichzeitig auch Gott sein. Und das Neue Testament berichtet uns, wie das geschieht, wie Gott das gelöst hat, dieses Problem. Der Heilige Geist, so heißt es in Lukas 1, Vers 35, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also hier ist kein Mann beteiligt, sondern hier ist das Göttliche, das hier eintritt. Und dadurch ist jetzt, was jetzt geboren wird, etwas Einmaliges in der ganzen Weltgeschichte. Jesus ist der Einzige, der von einer menschlichen Mutter geboren wurde, aber der keinen menschlichen Vater hat, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt war. In Philipper 2, Vers 6 bis 7 heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Also er kam als Gott zu uns und gleichzeitig als Mensch. Und die Menschen, die um ihn herum waren, wie haben sie ihn erkannt? Na, erstmal als Mensch. Er ging über den Weg und er wurde müde, er musste essen, er musste trinken und er musste sich den Staub von den Füßen abschütteln. Und alles, was wir auch getan haben, all das als Mensch tat er auch. Also er war überhaupt nicht zu unterscheiden, zunächst einmal von all den Menschen, die auch in Israel dort waren. Aber, jetzt kommt das Aber, er war auch gleichzeitig Gott. Und das hat er gezeigt. Er kam ja nicht mit einem Personalausweis in der Tasche und sagt, hier, ich komme vom Himmel, ich bin der Sohn Gottes, sondern er hat sich ausgewiesen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er gleichzeitig auch Gott ist. Und darum hatte er auch in der Verkündigung gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott. Ich bin Gott. Darüber haben wir gestern Abend ja sehr ausführlich gesprochen. Weil mir der Gedanke auch sehr wichtig ist, dass wir das ganz fest wissen. Dieser Jesus ist Gott. Dieser Gott kam zu uns. Und er zeigte es, dass er alles beherrscht. Als sie mit dem Boot unterwegs waren, auf dem See Genezareth und plötzlich ein mächtiger Sturm aufbrach und die Jünger in Todesängsten waren, jetzt gehen wir unter, nicht wahr, in diesem Orkan und diesen Wellen, jetzt ist was jetzt passiert. Und dann weckten sie ihn, der schlief dann aller Seelenruhe und dann stand er auf und gebot dem Sturm und da war Ruhe im Karton. In einem Augenblick war Schluss damit. Hier war Vollmacht, hier war göttliche Vollmacht am Werk, wo das sofort wirkte. Da wird ein Physiker sagen, ja Moment mal, was ist denn jetzt passiert hier? Wo ist denn die Energie geblieben im Wind und in den Wellen? Energie gleich ein halb mv², nicht die Formel dafür. Zack, zack, was ist das jetzt? Moment mal, hier, der hier den Befehl gibt, das ist der, der sich die Formel ein halb mv² ausgedacht hat. Er ist der Urheber der Formel. Na, wenn der Urheber der Formel das nicht aussetzen kann, wenn er es eingesetzt hat, kann er es auch aussetzen. Daran wird deutlich, das kann nur Gott sein, der das da macht. Wir sehen, die Wunder können wir nur so erklären, dass wir nicht anfangen zu spekulieren, sondern wirklich sagen, hier ist der Schöpfer selbst am Werke. Der dreht an den Dingen, die er gegeben hat. Das ist Schöpfungsvollmacht. Das hat er gezeigt, dass er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist. Darum konnte er auch auf dem See Genezareth spazieren gehen, will ich mal so locker sagen. Ich war gar keine Frage. Und die Gravitation wirkte nicht, weil er sagte, jetzt nicht. Und wo der Petrus sagt, oh, das möchte ich auch mal machen. Ne? Na, soll dann kommen. Und dann will der Petrus da irgendwelche naturwissenschaftlichen Untersuchungen machen am Wasser oder will da gucken, wie das geht. Dann sagt er ab. Er muss auf den Herrn gucken, nur dann geht das. Weil er Gott ist, weil er das vermag und wer das kann. Und dann kam es, dass er auch Tote auferwecken konnte, war gar keine Frage. Es gibt nichts, wo er nicht Vollmacht hat über alle Dinge. Und da konnte er den Lazarus aus dem Grab rufen, komm heraus. Und dann gab es keine Sekunde, wo der noch drin bleiben konnte, dann kam der raus, sofort. Und genau so werden wir auch einmal auferstehen, ob wir es wollen oder nicht. Alle Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott, dann müssen sie auferstehen. Auf seinen Befehl hin, er wird das sagen. Jetzt ist die Stunde gekommen, raus aus den Gräbern. Und in dem Moment sind sie alle da. Das ist Vollmacht. Hier sehen wir, er ist Mensch, aber gleichzeitig ist hier Gott am Werk. Und er konnte darum als Einziger, der über die Erde ging, sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alles hat er in seinen Händen. Er konnte sagen, ich bin der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist der Allmächtige. Und er konnte sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Leben in Person. Nicht irgendwer, sondern ich, Jesus, bin das Leben. Und er sagte, ich bin die Tür zum Himmel, keine andere Tür. Nur diese Tür ist die, die wirklich zum Himmel führt, keine andere. Das sind klare Aussagen. Ich bin so froh, dass die Bibel so klar ist und so deutlich, dass wir da wirklich was von haben und dass wir nicht auf das ganze Getöse dieser Welt hören und aller Sekten und alle, die da irgendwas uns erzählen wollen, dass wir das messen an der Bibel und sagen, Leute, was ihr euch da ausgedacht habt, das könnt ihr alles in den Müllkübel tun. Es ist alles wertlos. Glaubt alleine der Schrift, was sie sagt, das glauben wir, dem folgen wir. Diese Vollmacht, die er hatte, hat er allerdings nie für sich selber ausgenutzt. Als er am Kreuz war, hätte er doch runtersteigen können, so wie die Leute das dort gesagt haben, die grölende Volksmenge, steigt doch runter. Hat er nicht getan. Er hat die Vollmacht nicht für sich genutzt, sondern er ging durch den Tod, weil nur durch seinen Tod wir Erlösung finden können. Der Retter musste ewig sein. Dieser Jesus, der als Mensch in unsere Welt kam, der war von Ewigkeit her und wird in alle Ewigkeit sein. Das lesen wir schon im Alten Testament, wo es da heißt im Buch Micha, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist, unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dieser Jesus ist von Ewigkeit her, er hat sich herabgelassen und kam hier zu uns Menschen. Jetzt haben wir das alles schon zusammen, jetzt fehlt noch die Bedingung, der Erlöser muss ohne Sünde sein. Das ist ein dickes Problem. Warum ist das ein Problem? Wenn er von einer Frau geboren wird, dann wird er ja von einer sündigen Frau geboren. Wie kann das dann angehen, dass er dann ohne Sünde ist? Das muss aber sein. Er muss ohne Sünde sein, sonst funktioniert die Erlösung nicht. Auch da gibt es wieder Erfindungen, die die Menschen gemacht haben und dann sagt man im Bereich des Katholizismus, nun gut, dann lösen wir das Ganze so, die Maria war dann eben ohne Sünde. Nur wenn die Maria ohne Sünde war, der Heilige Geist sowieso, dann ist das, was geboren wird, auch ohne Sünde. Das funktioniert aber nicht. Das ist nicht biblisch. Das ist Menschen ausgedachtes. Und wir müssen eine klare Linie ziehen zwischen dem, was Menschen uns sagen, egal von welcher Kirche und wer das behauptet, sondern wir müssen das ganz präzise messen an der Bibel, was die Bibel da sagt. War Maria sündlos? Auf keinen Fall. Sie war auch Mensch. Im katholischen Katechismus steht geschrieben, Maria ist von ihrer Empfängnis an vor der Erbsünde bewahrt worden. Und weiter lesen wir dort, Maria ist während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. So lesen wir es dort im katholischen Katechismus. Nun, hier ist ein ganz gewaltiger Denkfehler drin in dem ganzen System. Und das müssen wir zeigen, warum es falsch ist. Die Bibel sagt eindeutig, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Keiner. Auch nicht Maria. Auch Maria ist ein Mensch. Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer, sagt die Bibel. Das heißt, die Annahme der sündlosen Maria ist eine falsche Lehre. Geht gar nicht. Das sieht man auch daran, das Problem ist ja damit nicht gelöst. Wenn die Maria sündlos ist, dann müssten auch ihre Eltern sündlos sein. Denn sonst geht das gar nicht. Aber das schon stimmt gar nicht, das zeigt uns die Bibel. Wir sehen die Heilslinie, die uns offenbart wird in der Bibel, und da kommen ganz merkwürdige Gestalten vor. In der Heilslinie, wo Jesus drin vorkommt, da kommt eine Hure vor, die Hure Rahab. Und eine Hure ist zweifelsohne eine Sünderin. Da ist von einem David die Rede, und der David war ein Ehebrecher. Es war sogar ein Mörder. Hat den Mann von der Batseba da in den Krieg geschickt. Und Salomo, dieser weise Mann, er war auch ein Götzendiener nachher. Wir sehen also, und wenn wir noch weiter hinschauen, in Juda, der ließ sich von seiner Schwiegertochter Tamar verführen. Und die Tamar stellte sich am Wegesrand und hat sich als Hure verkleidet. Stellen wir uns das mal vor, diese Geschichte, das ist die Heilslinie, die auf Jesus hingeht. Da ist keiner ohne Sünde, sie haben alle gesündigt, alle. Und sie brauchen auch alle die Erlösung. Das heißt also, die Annahme, dass Maria ohne Sünde war, geht nicht, funktioniert nicht. Ist biblisch nicht haltbar, weil uns der Stammbaum das so deutlich sagt. In der Bibel lesen wir so deutlich, denn es ist hier kein Unterschied, sind allesamt Sünder. Allesamt. Das ist ganz wichtig, dass wir das betonen. Aber auch nach katholischer Auffassung ist Maria gestorben. Nun, wenn sie ohne Sünde wäre, die merken wir, das ist nicht logisch zu Ende gedacht. Wenn sie ohne Sünde ist, hätte sie auch nicht sterben müssen. Wer ohne Sünde, denn aufgrund der Sünde sterben wir. Aber da sie auch gestorben ist, hat sie auch gesündigt. Also hier beißt sich das irgendwo, logisch passt das nicht. Dann hat man 1950 erfunden, das Dogma der Himmelfahrt Mariens, steht nirgendwo was in der Bibel, ist nicht bezeugt, also glauben wir es nicht, ist einfach menschliche Erfindung. Wir sehen also diese menschliche Erfindung, dass Maria sündlos war, funktioniert nicht. Jetzt schauen wir uns die göttliche Lösung an. Wie hat Gott das gemacht? Wie hat Gott das hingekriegt, dass Jesus ohne Sünde blieb? Wir sehen, wir müssen ganz intensiv mitdenken und nachdenken, damit wir diese Gedanken gut zusammenkriegen. Die göttliche Lösung sieht so aus, wir müssen weit zurückgehen ins Alte Testament. Im dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 14, da steht, denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Nochmal, des Leibes Leben ist in seinem Blut. Als Adam sündigte, geschah damit etwas Gravierendes mit seinem Blut. Der Sünde Lohn ist der Tod. Als nun der Tod auf Adam kam, gelangte damit sein Blut und damit auch sein Leben unter den Einfluss des Todes. So geschah das. Das können wir deutlich aus dem Alten Testament so entnehmen. Dieses Blut haben nun alle Völker, alle Nationen, ist egal, ob wir Indianer sind in Nordamerika oder Schwarze in Afrika oder Chinesen, oder Deutsche oder Russen, das gilt für alle Völker. Wir haben alle diese Infizierung von der Sünde ohne Ausnahme. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 steht, und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Also in dem Punkt sind alle Menschen gleich. Das Blut ist infiziert. Das Leben ist infiziert von der Sünde. Und jetzt müssen wir etwas uns näher anschauen, nämlich die Frage der Jungfrauengeburt. Während der Embryonalentwicklung im Mutterleib findet keine Blutübertragung aus dem Kreislauf der Mutter in den Kreislauf des Kindes statt. Die Blutkreisläufe sind völlig getrennt voneinander. Das heißt also, das Blut der Maria kommt überhaupt nicht in Berührung mit dem Blut Jesu. Ist das nicht eine tolle Lösung? So hat der Herr das gemacht. Es kommt gar nicht in Berührung. Somit findet diese Infektion der Sünde gar nicht statt. Das ist die göttliche Lösung. Da gibt es noch einige Gedanken, die man noch viel bedenken muss. Das ist ganz klar. Aber wenn wir so viel verstanden haben, dass das so abläuft, dass das Gott so gemacht hat. Und Gott erlöst uns auch durch das Blut Jesu. Und dieses Blut war sündenrein, wirklich ohne Sünde. Darum steht in 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Jetzt haben wir das Problem der Erlösung vollständig von der Bibel her erklärt. Nun verstehen wir das, nun wissen wir das. Und jetzt sagt der Jesus, geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft allen Menschen, dass sie kommen dürfen, dass sie Rettung finden. Alle dürfen kommen, egal wer wir sind, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, allen Nationen. Das gilt jetzt nicht mehr nur für das Volk Israel. Jetzt dürfen alle kommen. Und das ist die wunderbare Situation, genau die des heutigen Abends, dass jetzt jeder kommen kann und diese Erlösung in Anspruch nimmt und damit die ganze Sündenlast los wird, die der Jesus am Kreuz gezahlt hat. Als Gott, als Sündloser und als Ewiger. Jetzt können wir frei ausgehen. Wer das ablehnt, das dürfen wir in aller Freiheit, niemand wird ja hier gezwungen, der muss wissen, er wird die ewige Strafe auf sich laden müssen. Das weiß er jetzt schon. Wenn du morgen stirbst und bekehrst dich nicht, dann musst du wissen, dann kommst du hinein in diese Linie der ewigen Strafe. Ob du das willst oder nicht, niemand wird gefragt. Das wird so sein, weil das im Gesetzbuch Gottes so steht. Aber die Barmherzigkeit Gottes ruft dich und sagt, komm doch, lass dich doch locken und mach das heute wahr, dass du heute diese Errettung annimmst, damit du heute das ewige Leben bekommst. Lass dich doch nicht aufhalten durch irgendwas, durch irgendein Gedankensystem oder was auch immer oder vielleicht auch durch irgendeine Irrlehre, sondern komme. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du kommst. Vielleicht auch, sind auch Leute hier von irgendwelchen Sekten, wo ihnen irgendetwas gelehrt worden ist. Kommt her und entladet das, was falsch gelehrt worden ist und schaut nur auf das, was Gott gesagt hat, wie er uns errettet, wie er uns erlöst. Und jeder, der da kommt, wird angenommen. Jetzt müssten eigentlich scharenweise die Leute kommen. Das war schon zur Zeit Jesu so. Kamen sie scharenweise? Nein, kamen sie nicht. Jesus sitzt vor den Toren Jerusalems und weint, und sagt, wie oft habe ich euch rufen wollen, wie eine Henne ihre Küken ruft. Und ihr habt nicht gewollt. Einfach nicht gewollt. Diese Menschen werden einmal ewig in der Hölle sitzen, nicht weil sie gesündigt haben und die Sünde nicht bezahlt worden ist, weil es keinen Retter gibt. Nein, weil sie nicht gewollt haben. Das ist der einzige Grund, warum viele Menschen einmal in der Hölle sitzen werden und dann nie wieder rauskommen. Sie haben nicht gewollt. An diesem einen Wort hängt es, gewollt oder nicht gewollt. Wenn du das verstanden hast heute, dass es um diesen Willen geht, dann komme, dann bist du gerettet. Der Erlöser hat alles getan, alles. Du kannst kommen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher ein junger Mann zu mir und ich frage ihn, wie heißt du denn? Da sagt er, ich heiße Jesus. Ich denke, meine Güte, da heißt der Jesus. Ich habe so viel heute Abend über Jesus gesprochen, der weiß schon selber gar nicht mehr, wie er heißt. Und sagt jetzt auch, ich heiße auch Jesus. Und er merkte, dass ich so erstaunt war. Und dann erklärte er mir das, sagte er, ja, ich sagte, ich will Ihnen das erklären. Ich komme aus Spanien und in Spanien ist das hier und da manchmal üblich, dass man jemandem den Vornamen Jesus gibt. Ah, ich sagte, das habe ich verstanden. Ich sage aber, jetzt frage ich dich mal, hast du auch den Herrn Jesus in deinem Leben? Da sagt er, nein, habe ich nicht, obwohl ich Jesus heiße. Ich sage, möchtest du ihn denn annehmen? Na ja, sagt er, deswegen bin ich gekommen. Ich habe sie heute gehört und heute will ich das annehmen. Ich sage, hast du schon mal früher davon gehört? Da sagt er, nein. Ich sage, wie bist du denn hierher gekommen? Da sagt er, ich wollte irgendwo in einen anderen Ort hin, zu einer Disco oder irgendwo, wo ich dahin wollte. Und unterwegs halten junge Leute mit dem Auto an und sagen, da habe ich gewinkt, wollte mitfahren und die hielten an und haben mich mitgenommen. Und da haben die gesagt, ja, wir wollen da zu der Veranstaltung hin. Und haben gesagt, du musst unbedingt hinkommen, das ist ganz wichtig, was da gesagt wird. Weil er kein sehr festes Ziel hat, hat er sich einladen lassen und ging mit. Er hört die Botschaft der Rettung, nimmt die Rettung an, den werden wir im Himmel wiedersehen. Das ist nicht prima. So einfach geht das, so unkompliziert. Es kann jeder kommen. Wer hat, der hat. Wer nicht hat, hat nicht. So einfach wird das am Ende aussehen. Ich war in Namibia zu Vorträgen und ich lade immer ein, nach jeder Versammlung, kommt doch in die Aussprache und nehmt den Herrn Jesus an. Das habe ich da auch gesagt. Und dann am Ende in den Raum, den wir da zur Verfügung hatten, kommen zwei Frauen, zwei junge Frauen, so etwa um die 30, also ich schätze mal, eine war vielleicht 30, die andere 32, das waren Schwestern aus einer Familie mit 6 Kindern. Und da habe ich so gefragt, ich sage, warum sind Sie gekommen? Da sagt die eine, sagten, wie aus einem Munde sagten die beiden, wir wollen in den Himmel. Oh, ich sage, das ist eine schöne Antwort, die Sie gegeben haben. Sie wollen in den Himmel. Da werden Sie ganz bestimmt hinkommen. Wer schon mit dem Anliegen kommt, ich will in den Himmel, da läuft uns Gott schon meilenweit entgegen. Aber ich sage, jetzt interessiert mich einmal, warum haben Sie das so artikuliert? Höre ich die Antwort selten. Und dann sagten die beiden Frauen, ja, vor einer Woche ist unser Vater gestorben. Und auf der Beerdigung wurde sehr viel über den Himmel gesprochen, dass er jetzt im Himmel ist. Oh, ich sage, dann haben sie das gehört. Und dann sagten sie, ja, wir sind auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Der Vater war ja gläubig. Aber so in jungen Jahren sind wir ausgeflippt und weg waren wir. Wir wollten das alles nicht mehr mitmachen, was da zu Hause so gemacht wurde. Da Bibel lesen und alles sowas. Wir wollten unser eigenes Leben leben. Und dann sind wir nach London gegangen und haben die Welt erobert und alles sowas. Und jetzt waren bei der Beerdigung, da mussten wir ja nur dabei sein. Und nun haben wir uns auch einladen lassen zu diesem Abend und sie haben auch so viel über den Himmel gesprochen. Und da sagten sie, jetzt wollen wir auch dorthin, jetzt ist uns das klar. Unser Leben soll sich jetzt grundlegend ändern, von nun an. Und dann haben sie das festgemacht. An diesem Abend, so geht das. Und so lade ich heute Abend auch ein, dass wir kommen, einfach dort oben in den Raum, wo Seelsorge steht, da kommt man hin und dann kann man dort Ja sagen zu dem Erlösungswerk Jesu. Ich habe es verstanden, ich weiß, worum es geht. Ich sage jetzt Ja, Herr Jesus, und ich bitte dich, nimm mich auch an, so wie ich bin. Was tut der Jesus? Er wird sagen, ja, ich bin ja gerade deswegen in diese Welt gekommen, damit die Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern dass sie in den Himmel kommen. Das ist ja mein Anliegen gewesen. Gut, dass du gekommen bist. Du wirst also mit weiten Armen empfangen, wenn du dich auf den Weg machst zu ihm hin. Ist das nicht wunderbar? So macht Jesus das. Er hat sich dieses Erlösungswerk ausgedacht mit seinem Vater, mit Gott dem Vater. Und jetzt ist es fertig und jetzt können wir kommen. Das können Kinder verstehen, sie können kommen. Jesus liebt die Kinder. Das können Jugendliche annehmen. Vielleicht haben Jugendliche das oft gehört, sind oft in den Stunden gewesen, aber es ist nie bekehrt. Wenn du dich nicht bekehrst, hast du nichts. Hast du keinen Himmel, das musst du wissen. Und vielleicht sind auch manche hier, die sind schon über 80 geworden und haben das auch schon oft gehört oder vielleicht noch nie, heute das erste Mal. Es reicht, eine Botschaft reicht. Das ist das Schöne beim Evangelium, eine Botschaft reicht. Die Einladung, die der Jesus uns gibt und dann dürfen wir kommen. Komm doch, nimm es an. So wie das andere getan haben, auch an den beiden vorangegangenen Tagen. Du bist genauso geladen und komm. mach es fest. Du bist gewollt für den Himmel. Und überlege dir, du bist viel zu schade für die Hölle. Viel zu schade. Ich möchte das nicht ewig durchstehen müssen. Ich möchte in den Himmel sein. Das gilt für dich auch. Und darum gehe ich auch so gerne hier und dahin, in viele Länder sogar, um diesen wunderbaren Ruf den Menschen zu sagen, komm doch in das Himmelreich. Und das wird dich verändern für dein kommendes Leben. Du wirst die Sünde lassen und wirst ein Leben, ein neues Leben beginnen. Komm, lass dich einladen. Es lohnt sich. Es ist wichtig, dass wir das tun. Gott segne uns in dieser Entscheidung, die eine klare Entscheidung sein soll.